Willkommen bei Netzsicher, der Hacking-Podcast von netzsicher.net. Seid live dabei, wenn die beiden ethischen Hacker und penetreichen Tester Björn Hering und Marco Ulbricht über Hacking-Attacken, Verwundbarkeiten und Cybersicherheit sprechen und dabei gemeinsame Erfahrungen austauschen oder fachsimpeln. Wir haben keine abgeschlossenen Episoden, sondern reden live, spontan und wie uns der Mund gewachsen ist.
Boah, mit neuer Musik und neuem Klang. Ich bin richtig geflasht. Super yeah. Intro. Hey.
Klasse.
Sam Marshall ist das mit Robots.
Ah, okay. Cool.
Passt zu uns.
Gesprochen von Claudia, einer ganz wunderbaren Text-to-Speech. KI.
KI, genau.
Ja, willkommen bei Netzsicher, dem Hacking-Podcast. Hallo Marco, Grüße in den Norden.
Yeah, Grüße in den Süden.
Wir sind wieder da. Ich bin immer noch ganz beeindruckt von unserer letzten Episode, als wir den Moritz hier hatten, ne, von Laocoon Security. Das hat richtig Spaß gemacht, fand ich.
Definitiv.
Ja. Nächstes Mal nehmen wir mit Moritz mal morgens auf. Er sagte, es ist schon so spät am Abend bei euch und wir haben erst um 21 Uhr oder so aufgezeichnet. Das ist für uns ja quasi Frühstück, ne?
Echt? Wo ist das Problem? Verstehe ich gar nicht. Weil ja, mit einem Hoodie und im Keller arbeitet man doch immer nachts, ne?
Genau.
Und dann kommt dann die dunkle Musik zum Tragen, die Hackermusik.
Ne? Wir sind zurück und haben ein paar interessante Themen für euch mitgebracht. Aber vorab noch eine kleine Info für euch.
Netzsicher. Der Hacking-Podcast wird euch präsentiert von Pentest Tools. Jeder Penetration-Tester blickt zu Beginn eines Schwachstellen-Assessments auf ein Grundarsenal an Tools zurück. Pentesttools.com ist ein All-in-One-Toolset für externe und interne Schwachstellen-Scans. Davon gibt es gleich 7 Versionen, abgestimmt auf die Art eurer Ziele, ob CMS-Systeme oder tiefgehende Netzwerkscans. Aber das ist erst der Anfang. Jedem Asset könnt ihr über 20 verschiedene offensive Tools zuordnen und so mit wenigen Klicks komplexe Angriffsketten erstellen. Und dann gibt es noch Sniper, ein einzigartiges Exploit-Werkzeug, mit dem ihr über 120 verschiedene Angriffsmuster in Echtzeit simulieren könnt. Das alles gibt es in 4 moderaten Preismodellen. Und für unsere Hörer geht es noch moderater. Mit unserem Code NETSICHER10 bekommt ihr ab sofort noch einmal 10% Rabatt auf euer Abo. Überzeugt euch selbst auf pentest-tools.com. Genau, pentest-tools.com.
Ja, wir sind zurück und haben ein paar schöne neue Dinge für euch mitgebracht. Marco, ich wollte dir was erzählen, weil ich befasse mich gerade mit interessanten Sachen, nämlich mit der Zukunft des Pentestings. Ich habe den Eindruck, im Augenblick verändert sich die Landschaft sehr, sehr extrem. NTLM ja. wird komplett verschwinden. Windows sagt, es gibt nur noch Kerberos-Authentifizierung ab Windows 11. Was bedeutet das für uns? Sind wir dann alle arbeitslos?
Um Gottes Willen, nein. NTLM ist letztendlich ein veraltetes Protokoll, hoffnungslos veraltet. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie alt es ist. Soweit ich im Kopf habe, kam NTLM mit Windows NT4 oder Windows 95 hoch zur Authentifizierung übers Netzwerk. Und das Protokoll wurde ein paar Mal modernisiert und aufpoliert. Aber es ist schlicht und simpel veraltet. Und Microsoft hat es ja auch, soweit mir bekannt ist, jahrelang angekündigt, dass sie es tun werden. Und sie gehen in mehreren Stufen vor, dass sie und wie sie es abschalten und dokumentieren das auch mehr oder weniger gut. Das kann man durchaus mit Fug und Recht sagen. Aber interessant dabei, dass wir heutzutage im Jahr 2024 die Nebeneffekte immer noch spüren, wenn so ein dermaßen altes Protokoll aus ungefähr den 90er Jahren abgeschaltet wird. Das heißt im Umkehrschluss, es gibt immer noch Systeme, die dieses Protokoll benötigen und einsetzen. Und wenn es abgeschaltet wird, laufen diese Systeme nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Form damit ein Problem haben werden. Ja, NTLM macht es uns leicht anzugreifen, macht es uns leicht, Daten auszuspionieren. Aber wir wissen mittlerweile alle, es gibt auch wunderbar andere Werkzeuge, um an Passwörter heranzukommen. und um Netzwerke zu infiltrieren. NTLM ist dann eher eine Nummer, die ein Lächeln ins Gesicht zaubert, muss man ganz offen sagen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe, mich mit der Thematik des Hacking auseinanderzusetzen, da habe ich angefangen, NTLM-Hashes, glaube ich, mit Hashcat oder John the Ripper zu knacken. Die Zeiten sind ja, glaube ich, sehr, sehr lange vorbei. Ne? Ich meine, wir sprechen seit Ewigkeiten schon über Pass the Hash. Das heißt, man greift aus dem Netzwerk einfach nur Hash-Werte ab und reicht diese weiter als Authentifizierung. Ich brauche noch nicht mal ein Klartext-Passwort einer Person, um mich in einem Netzwerk quer zu bewegen. Ich nehme einfach das gehashte Passwort, wo also diese Challenge schon quasi drin ist, und reiche das Ganze weiter. Und ob man jetzt NTLM abschaltet oder nicht, eine Pass-the-Hash-Attacke wird ja weiterhin möglich sein.
Richtig, genauso wie Kerberos selbst auch nicht unbedingt ein hundertprozentig sicheres Protokoll ist und auch Verschlüsselungsmechanismen nicht per se erstmal sicher sind oder sein müssen. Genauso wird es uns weiterhin auch möglich sein, im Pentesting-Bereich tätig zu sein.
Heißt also, es verschwindet ein Protokoll, welches eigentlich schon 1995 hätte verschwinden sollen.
Genau. Und noch eine Sache, immer mehr Systeme sind webbasiert, ganz ehrlich, besonders wenn es um Cloud-Systeme geht, wissen wir doch alle, sie gehen fast nur webbasiert. NTLM ist ein Protokoll, was ausnahmslos auf Dateisystemebene läuft, also das heißt in einem inneren Netzwerksegment zwischen zwei Rechnern der Freigabe funktioniert, und zwar genau genommen sogar eher nur unter Windows-System. Mhm. Also insofern, nein, es ist kein Riesenproblem für Pentester. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, im administrativen Bereich merkt man es vereinzelt, dass bestimmte Sachen nicht mehr so einfach funktionieren. Mhm. Besonders wenn Systeme eben auf einem älteren Stand sind, auch in ihrer Infrastruktur. Ansonsten gibt es kaum nennenswerte Einbußen. Es ist sehr, sehr wenig, was bemerkbar ist. Das Gemeine dabei ist tatsächlich im umgekehrten Schluss, dass es die Administratoren eher vor Verzweiflung wirft, wenn sie auf einmal feststellen, den Fall hatte ich jetzt auch gerade mitbekommen, wenn sie auf einmal feststellen, dass bestimmte Zugriffe schlicht nicht mehr funktionieren. Mhm. Weil eben häufig, wissen wir, in einem Netzwerk sind ältere Systeme im Einsatz. Und auf einmal ist dieser Zugang zu diesen älteren Systemen etwas eingeschränkter. Das größte Problem tatsächlich sehe ich beim Wegfall von NTLM im Gesundheitswesen. Ganz ehrlich, im Gesundheitswesen ist ein System zertifiziert und freigegeben mit exakt diesem einen Update-Stand, den das System gerade hat. Es darf nicht verändert werden. Und das impliziert auch, dass veraltete Protokolle im Gesundheitswesen sehr oft im Einsatz sind.
Warum darf es nicht verändert werden? Ist das ein Lizenzthema oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, es ist schlicht und simpel ein Freigabethema. Man darf immer nicht vergessen, im Gesundheitswesen gelten andere Maßstäbe als in der normalen IT. Es geht schlicht um Menschenleben. Mhm. Also, wenn ein System verändert wird, hat das Auswirkungen. Und diese Veränderungen müssen da immer wieder neu geprüft und zertifiziert werden. Das wiederum dauert. Und zwar unter Umständen so lange, dass sich manche weigern, die Systeme auf einen neuen Stand zu heben. Vor allem kostet es ja auch viel Geld. Mhm. Also hat man im Endeffekt wirtschaftlich gesehen ein älteres System mit einem älteren Sicherheitsstandard in einem, wichtigen Netzwerkbereich.
Wow, das macht die ganze Sache natürlich besonders heftig, finde ich, weil ich denke auch über das Gesundheitswesen nach und ich dachte nämlich gerade an den Lizenzbereich, weil wie viele Geräte gibt es in der Gesundheitsmedizin da draußen? Ich sage jetzt mal sehr stark vertreten in Arztpraxen oder natürlich Krankenhäusern.
Ganz genau.
Wo noch ein Windows 2007 embedded, keine Ahnung, was drin ist und was einfach nicht geupdatet werden darf, weil dieses Gerät, sagen wir mal, es ist ein Ultraschallgerät, weil dieses Ultraschallgerät ansonsten die Lizenz verlieren würde. Es ist so ausgeliefert worden, das System ist drauf, fertig. Und es hat halt unglaublich viele Schwachstellen. Das ist natürlich besonders erschreckend, dass das Gesundheitswesen, und du sprachst gerade von dem höchsten Gut, was wir haben, das menschliche Leben in dem Augenblick, was ja als besonders schützenswert gilt, dass dort aber von den Standards her eigentlich sehr zurückgeht, was man das angeht. Weil man Angst hat, Dinge zu verändern oder weil es ein Lizenzproblem gibt zum Beispiel.
Auch, genau. Und zusätzlich kommt obendrauf, wenn wir jetzt ein Ultraschallgerät wahrnehmen, ich gebe offen zu, ich kenne jetzt die Kosten im Gesundheitswesen nicht. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich so ein Ultraschallgerät sehe, im Verhältnis zu einem CT, wo ein ganzer Mensch in eine Röhre geschoben wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Kostenfaktor auch schlicht unglaublich teuer ist. Das heißt, wenn also ein Gerät ausgetauscht werden muss oder nicht mehr funktioniert, dass es nachher vielleicht sogar schrottreif wird, weil die IT-Ansteuerung nicht funktioniert, ist das durchaus ein Problem, welches man als Krankenhaus scheuen würde. Auch Krankenhäuser müssen, ob sie wollen oder nicht, mittlerweile wirtschaftlich arbeiten. Und da verbietet es sich. Machen wir uns nichts vor. Auch wenn ein Krankenhaus per se unwirtschaftlich wäre und vom Bürger vielleicht gesteuert wäre, die Frage würde relativ schnell bleiben. Wieso ist auf einmal so ein 6- oder 7-stelliges Gerät innerhalb kürzerer Zeit außer Gefecht? Wie kann das passieren? Willst du dann als Argument bringen, ja, es war ein Windows-Update schuld? Kann ja nicht sein. Also, die Geräte werden fixiert mit diesem Update-Stand und das impliziert auch, dass die Netzwerkprotokolle durchaus ganz genau beleuchtet werden müssen. Sollte sich hier etwas ändern, sind die Abhängigkeiten unglaublich groß. Im Krankenhaus gibt es dafür eine extra Instanz, ich glaube das sogenannte HL7-Protokoll, was es erlaubt, ist ein extra Protokoll, ein eigenes Protokoll, was es erlaubt, Patientendaten und deren Messwerte über dieses Protokoll zwischen den Systemen auszutauschen. Und das wiederum fußt zum Beispiel nicht auf NTLM.
Okay, sehr, sehr interessante Einblicke, die du da hast. Ich wollte gar nicht so in die Krankenhausthematik reinrutschen, weil ich glaube, da sind wir wieder in einem Feld, wo wir noch was ganz Großes aufmachen können. Deswegen würde ich da mal kurz einen Haken drunter setzen und trotzdem bei der Frage bleiben, welche Veränderungen haben wir denn noch, die auf uns zukommen? Dem einen oder anderen Anwender wird es nämlich mittlerweile begegnen, dass er über sogenannte Passkeys stolpert.
Stimmt, ja?
Genau. Passkeys, genau. Dieses Zauberwort, das Passwort muss weg. Weil wir alle ja wissen, und wir haben unsichere Passwörter und wir können ja noch so viel predigen. Ich habe ja hunderte von Awareness-Schulungen hinter mir in den letzten Monaten, muss ich wirklich sagen, hunderte. Und heraus kam eigentlich immer, wenn ich diese Passwortbeispiele bringe, wie dein Hund heißt Buddy. Oh, Buddy hat ein eigenes Insta-Profil, hat wohl einen hohen Stellenwert. Buddy wurde 2011 angeschafft. Buddy 2011 wäre ja ein schönes Passwort. Da schmunzeln schon die Ersten und fühlen sich erwischt. Dann gucke ich einen an und sage, hey, dreimal im Jahr auf Sylt, Sansibar 2023, schönes Passwort. Und der Rest der Bande schmunzelt so in sich rein und denkt so, oh, mich hat's auch gerade erwischt. Schönes Auto, tiefer gelegt, schön Kennzeichen fotografiert. Kennzeichen ist deckungsgleich mit Vorname, Nachname, Freund, Freundin und Heiratsdatum, was ich auf Facebook sehe, in den Lebensereignissen. Da schmunzeln dann die Letzten. Das heißt, jeder weiß, unsere Passwörter sind unsicher und wir können noch so predigen, keiner benutzt sichere Passwörter, die wenigsten. Ich rede jetzt einfach mal von dem weiten Feld der Menschen, der Anwender da draußen.
Genau.
Das Bewusstsein ist zwar da, es setzt sich aber in der Praxis nicht durch. Und deswegen sagt man, wir müssen hin zu einer passwortlosen Anmeldestruktur. Google und Amazon machen das ja im Augenblick schon vor. Die bieten sogenannte Passkeys an. Das heißt, du bekommst kein Passwort mehr, sondern letzten Endes ein, ja, ich sage mal, Zertifikat, so würde ich es mal im Volksmund bezeichnen. Im Endeffekt hast du einen Schlüssel, so wie du es kennst. Du hast deinen privaten Schlüssel und du hast den öffentlichen Schlüssel. Dein privater Schlüssel wird hinterlegt, zum Beispiel in deinem Passwortmanager oder in deinem Windows Credential Manager. Den hatten wir ja auch schon mal in einer Episode.
Genau.
Ja, da wird das dann hinterlegt. Und dann kannst du auf Amazon zum Beispiel draufgehen und musst kein Passwort mehr eintippen, sondern die Webseite öffnet sich automatisch. Machst du das Ganze von einem anderen Rechner aus, funktioniert das Ganze nicht. Du brauchst wieder den entsprechenden Passkey. Das heißt, du müsstest für verschiedene Rechner verschiedene Passkeys anlegen.
Genau. Ich sehe da tatsächlich aber ein paar Argumente, die mich ein bisschen zweifeln lassen. Wir alle wissen, dass es Sicherheit versus Komfort, dass es beides nicht geht. Das ist also eine Linie. Am einen Ende der Linie ist Sicherheit, am anderen Ende der Linie ist Komfort. Ich finde Passkey eine sehr interessante Alternative, definitiv unumwunden. Allerdings sehe ich die Gefahr PKI-Strukturen. Nicht jeder kann sich darunter etwas vorstellen. Public Key Infrastructure. Und das ist der eine Punkt. Es beruht ja genau darauf, dass ich mein Private Key eben in meinem Passwort safe habe und der Private Key nicht exportierbar ist und der Public Key rausgegeben wird. Dann stellt sich mir zwangsläufig die Frage, wie gehe ich vor, wenn mein Private Key verloren gegangen ist, weil mein Handy zum Beispiel gestohlen wurde oder mein Handy soll ausgetauscht werden gegen ein neues Gerät. Dazu muss es exportierbar sein. Wenn etwas exportierbar ist, ist es theoretisch nicht diebstahlsicher. Also, wie man merkt, das ist ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Passkey fängt gerade erst an, das darf man nicht vergessen. Es gibt also noch viele Punkte zu lösen. Einige setzen Passkey schon ein, Apple, Google und Co. Es lohnt sich nach wie vor, alle drei Systeme im Auge zu behalten. Genau genommen, die drei Systeme, von denen ich spreche, sind Passwörter in Verbindung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und zusätzlich Passkeys. Es lohnt sich auch ganz genau, diesen Markt weiter zu beobachten. Ich bin mir sehr sicher, dass Passkey, besonders mit YubiKey und Co., mit USB-Sticks, wer das schon kennt, dass es eine sehr gute Alternative sein wird. Bei Microsoft haben wir allerdings gelernt, unter bestimmten Voraussetzungen sind die Passwörter zusätzlich zum Passkey notwendig und die waren dann im Endeffekt auslesbar. Das konnten wir auch schon nachweisen. Dazu hattest du ja sogar letztendlich eine Anfrage bei einem Hersteller gestellt, vor allen Dingen Monaten.
Ja, ganz genau.
Und das wäre schon sehr sicher gewesen, hätte es gut funktioniert. Windows Hello, wer es noch kennt, mit dem Gesicht anmelden am Rechner, findet interessanterweise kaum Anwendung, ist aber auch eine Art Passkey, weil das Gesicht selbst ist zwar duplizierbar mit einem Foto, aber es ist eine qualitativ hochwertige Kamera und in Verbindung mit der Tastatur am Rechner, das heißt dem Vorortbeweis, ist das schon ein sehr sicheres Anmeldeverfahren, wird allerdings gar nicht so oft eingesetzt, zumindest nicht auf Normalgeräten, auf Tablets, auf Surfaces, besonders der Pro-Variante ist es, glaube ich, eher gängig und machbar, aber auch diese nicht weit verbreitet im Markt. Also ich bin sehr gespannt zum Thema Passkey, weil ich finde, es tatsächlich eine sehr gute Alternative und es kommt dem Konzept so ein bisschen nahe, wie dezentrale Authentifizierung gut funktionieren kann.
Problem ist natürlich, ist es sicherer als ein Passwort? Und richtig, da kommen wir natürlich in einen Bereich, der jetzt sehr, sehr spannend wird. Bisher haben wir ja, ich sage jetzt mal, wenn ich sage wir, dann spreche ich eigentlich als Penetration-Tester. Ich spreche aber auch immer aus Angreiferperspektive, weil ich halt sehr offensiv denke. Das heißt, ich versuche mich immer in einen Angreifer hereinzuversetzen und wie würde der arbeiten? Und das im Endeffekt simulieren wir das ja in unseren Tests. Wir machen ja sehr offensive Tests und sind ja auch manchmal ein wenig fies, sage ich mal, in dem, was wir tun. Weil Angreifer haben ja auch keine Grenzen. Und es gibt da, hast du letztes Mal im Interview mit dem Moritz Samrock gesagt, es gibt ja für einen Angreifer keine rote Linie. Ja, und deswegen sollte man den Scope nicht zu eng setzen. Interessant an der Sache ist zum Beispiel, wie wir Angreifer Passwörter abgefangen haben. Entweder über die Attacke, was wir vorhin sagten, Kerberos, Pest the Hash. Wir brauchen das Passwort gar nicht, wir nehmen einfach den gehashten Wert und reichen ihn weiter. Oder wir haben Passwörter natürlich abgefischt, ganz klar, mit gefälschten Portalen. Nicht? Wir haben ein gefälschtes Portal aufgesetzt und Leute dazu verleitet, auf ein gefälschtes Portal drauf zu gehen und dort ihre Benutzernamen und Passwörter einzutippen. Und dann haben wir die natürlich im Klartext gehabt. In dem Moment greift der zweite Faktor. Ja? Das heißt, der zweite Faktor würde in dem Augenblick, in dem ich ein gefischtes Passwort oder einen gefischten Benutzername an einem echten Portal eintippe, würde der zweite Faktor bei einer Person angehen. Auf dem Telefon kommt die Rückmeldung, hallo, du darfst rein oder du darfst nicht rein. Bist du das wirklich? Ja, nein. Oder gib bitte eine Zahlenkombination ein. Nimm einen Google Authenticator, TOTP, wie auch immer. Bestätige, dass du wirklich rein möchtest. Das war ja der zweite Faktor. Jetzt ist dieser zweite Faktor aber per se überhaupt gar nicht sicher. Der zweite Faktor wäre sicher, meiner Meinung nach, nicht, wenn wir beide jetzt diesen Podcast machen und auf meinem Telefon in dem Augenblick der zweite Faktor anspringt von PayPal und sagt, bist du das gerade wirklich, ja oder nein? Und ich denke mir, nein, bin ich nicht, weil ich bin ja am Podcasten. Da muss wohl jemand mit meinen Anmeldedaten so weit reingekommen sein, dass bei PayPal der zweite Faktor anspringt. Möchte ich allerdings tatsächlich zu PayPal rein und bin schon längst auf einer falschen Seite, könnte der zweite Faktor einen Angreifer ermächtigen, dass er wirklich reinkommt. Dieses Szenario möchte ich gerne mal zeigen, wie das Ganze funktioniert und dass dieses Szenario auch übertragbar ist natürlich auf die Geschichte mit den Passkeys. Das heißt, ist der Passkey sicher oder nicht? Das möchte ich ganz gerne gleich mal mit dir skizzieren.
Hier ist es besonders interessant, dass eben der Passkey als solches nicht dem Angriff unterliegt, der zweite Faktor auch nicht, sondern ganz simpel das Abgreifen des Transportweges, also der Daten, die übertragen werden zum Zielsystem. Eine ganz klassische Man-in-the-Middle-Attack, so nennen wir das im Fachjargon. Jemand in der Mitte, der die Daten entpacken und auslesen kann. Und was er aber bekommt, ist ein Hash-Wert, ein Sitzungstoken oder so ähnlich. Und HTTP hat einen ganz großen Nachteil und das ist der größte Fluch, zumindest im HTTP-2-Standard, den wir aktuell einsetzen, fast weltweit, dass HTTP statuslos ist. Es muss also zu jedem Button, den ich drücke, mein Session-Cookie mit übertragen werden. Und das nutzen wir Angreifer. Erst bei HTTP 3, wenn ich das richtig zusammengefasst habe, wird HTTP stateful sein. Das heißt, hier wird definitiv ein Status im Transportprotokoll, im Anwendungsprotokoll, Entschuldigung, genau sein, im Anwendungsprotokoll mit aufgenommen und mit übergeben. Und damit kann ich HTTP so einsetzen, als wenn es eine lokale Anwendung wäre. Denn das war bisher oder ist bisher immer der größte Unterschied. Eine lokale Anwendung, die aktiv mit dem Server kommuniziert, kann den Status des Benutzers an den Server direkt weiterreichen und selbst wiedergeben. HTTP kann das nicht. Das weiß jeder von uns, der schon mal ein Browserfenster geschlossen hat und wieder geöffnet hat mit der gleichen Seite. Dann sagt das System sehr oft, oh, schön, dass du wieder da bist. Und man ist angemeldet. Und hier greift nämlich dieser Fall, dass die Session Cookie abgegriffen werden kann. Das ist nämlich dafür zuständig, diese Session aufrechtzuerhalten, die Sitzung. Und das ist das, was du gerne nutzen möchtest, Björn. Das Session Cookie.
So sieht's aus. Die Angriffe werden sich verlagern. Das heißt, Session Cookies können wir jetzt schon benutzen, um den zweiten Faktor auszuhebeln. Ganz klar. Ich fälsche ein Portal. Noch viel schlimmer, ich fälsche es noch nicht mal. Ich muss noch nicht mal mehr eine gefälschte Seite aufsetzen. Wir sprechen hier zum Beispiel über das Evil Jinx Portal, ja, welches es gibt. Also das ist, für die, die es nicht kennen, Evil Jinx ist ein Framework. Es gibt schon seit 2017, mittlerweile in der dritten Version. Und das macht was ganz Fieses. Das ist nämlich kein Phishing-Tool, welches eine Webseite klont und einen falschen Klon aufsetzt, sondern
das hatten wir nämlich schon.
Das Portal schaltet sich quasi als Man in the Middle, als Proxy zwischen dem User und der echten Seite. Und alles, was wir tun müssen, ist einem User einen gefälschten Link zuspielen. Der User geht auf diesen gefälschten Link, sagen wir mal, es ist eine Amazon-Seite zum Beispiel, ist eigentlich egal, was es ist. Können auch eBay oder Hotmail oder Gmail oder was weiß ich sein, WordPress-Seiten. Wir bleiben mal beim Beispiel Amazon. Der User bekommt einen gefälschten Link von uns, klickt auf diesen gefälschten Link und wird zur echten Amazon-Seite durchgeschliffen. Gibt beim echten Amazon seine Anmeldedaten ein, die greift Evil Jinx schon mal ab. Dann haben wir schon mal Anmeldedaten abgefischt. Der zweite Faktor würde aber anspringen bei den meisten Menschen, hoffe ich zumindest mittlerweile. Und jemand gibt seinen zweiten Faktor ein, zum Beispiel über seinen Google Authenticator oder wie auch immer. Oder sagt in der Amazon-App, ja, ich bin das wirklich. Die echte Amazon-Seite sagt, jawohl, dann darfst du rein. Und gibt genau diesen Session-Cookie aus, von dem du gerade gesprochen hast. Und Evil Jinx greift sich gnadenlos alle diese Session-Cookies ab. Session-Cookies, genau. Tokens, was es da gibt. Und leitet das 1:1 an den Angreifer weiter. Und solange die Zielperson bei Amazon online eingeloggt ist, kann ein Angreifer diese Cookies nehmen, in seinen eigenen, ich sag mal, Webbrowser einpflegen. Wir haben selber gemerkt, ganz so einfach ist es nicht. Macht euch keine Hoffnung, das mal eben so nachzubauen. Ja, ein Angreifer kann diese Session-Cookies in seinen eigenen Browser einfügen und ist dann diese Person 1:1.
Ganz genau. Das sogenannte Session-Hijacking. Er kann die Sitzung übernehmen und kann jetzt in dem Moment Sachen mit dem Account machen. Interessanterweise, besonders bei Amazon, ich bin nicht ganz sicher, bei Amazon das Kennwort ändern kann er, glaube ich, nicht, weil dafür würde Amazon trotz eingeloggten Status das aktuelle Passwort verlangen. Da würde also ein Angreifer schlicht scheitern. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn es diese Funktion gibt, dann war es vorher zumindest auch mal so, dass es einfach funktioniert hat. Ich erinnere mich früher an Programme, an denen man sogar die Kontodaten einfach ändern konnte mit dem Status eingeloggt sein. Und insofern ist das schon ein wichtiger Punkt, dass Amazon hier eine Hürde gebaut hat. Der Bestellprozess ist aber immer noch auslösbar als solches mit der gehijackten Session. Und das gilt es künftig eben bei uns zu demonstrieren und bei Amazon natürlich zu verhindern, ist klar. Was wir tatsächlich speziell bei Amazon nicht wissen, offiziell als Angreifer, wir wissen nicht, welche Schutzfunktion Amazon dagegen unternimmt. Wir können davon ausgehen, weil Amazon ein weltweites Unternehmen ist, dass sie hier alles machen werden, um das zu unterbinden, von dem du gerade gesprochen hast. Aber es gibt viele Systeme, gerade kleinere Systeme, die das schlicht nicht können, die Ressourcen auch nicht dafür haben.
Absolut. Und ich rede jetzt nicht nur von den Platzhirschen wie Amazon oder sonstigen. Wir haben ja gesagt, wir müssen noch nicht mal mehr eine Seite klonen, sondern können einfach ans Original durchleiten. Und es muss ja noch nicht mal Amazon sein. Es könnte ja einfach ein Firmenportal sein von keine Ahnung was. Riesen Klimaanlagenherstellern, Automobilherstellern, was auch immer.
Windkraftanlagen hatten wir schon.
Überleg dir mal. Die haben alle so ein Single Sign-On, bedeutet, jemand wählt sich einmalig ein und hat dann den Zugang auf teilweise bis zu 200 Applikationen, die dahinter liegen, gesichert über einen Session-Token. Wenn ich dir jetzt sage, dass im Darknet mittlerweile 22 Milliarden Session-Tokens zum Verkauf angeboten werden, davon circa 1,8 Milliarden Session-Tokens von den Fortune 1000 Unternehmen, also den wirklich großen, da kann man sich vorstellen, was für ein Markt und was für eine Gefahr dahinter steckt.
Ne? Ja.
Indem man einfach nur diese Tokens in seinen Browser reinpflegen muss. Einfach so ist es nicht. Nochmal gesagt an dieser Stelle für die Kleinkriminellen da draußen, die meinen, mit diesem Podcast sich Wissen aufzuscheffeln. Jawohl. Das funktioniert, aber da braucht ihr noch ein bisschen mehr im Hintergrund. Da kann man sich nämlich schon die Zähnchen drin ausbeißen. Wollte allerdings damit sagen, wenn das beim Passwort und beim zweiten Faktor funktioniert, wie sicher ist denn dann der Passkey? Der ist überhaupt gar nicht sicherer, ne?
In dem Moment wird es tatsächlich schwierig, weil genau das ist der springende Punkt. Wie wir vorhin erklärt haben, der Passkey selbst ist sicher, der Übertragungsweg ist aber die Schwachstelle.
Richtig. Deswegen werden sich Angriffe von Phishing mittlerweile in Zukunft einfach verlagern. Und während man nach außen zu den Usern schreit, hey, eure Passwörter waren seit 30 Jahren unsicher, aber wir haben einen Weg gefunden, eure Passwörter sicher zu machen, indem wir sie einfach wegmachen, und jetzt mit Passkeys arbeiten, verkauft man eine vollkommen falsche Sicherheit, weil die Angreiferebene über ganz andere Sachen nachdenkt. Das verschiebt sich nämlich von Credential abgreifen, also von Benutzernamen und Passwort abgreifen, verschiebt es sich hin zu
Session-Cookie.
Geschichten, genau, zu Account Recovery Methoden. Ja, das heißt, was ist, wenn der Session Cookie weg ist? Entschuldigung, was ist, wenn der Passkey weg ist? Du hast es direkt am Anfang angesprochen. Da muss es ja eine Möglichkeit geben der Wiederherstellung. Auch da werden Angriffsvektoren stattfinden. Ja, genau. Und natürlich
Hijacking.
Ganz genau.
Ja. Ja, richtig. Also das würden wir in den nächsten Jahren häufiger erleben. Ich bin gespannt, wie die Softwareanbieter, wie die Plattformanbieter sich aufrüsten werden. Weil erfahrungsgemäß wissen wir, das ist nur ein Katz-und-Maus-Spiel, über das wir sprechen. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ja, wird sich zeigen.
Spannende Sache. Ja, das ist ein Thema, was ich eigentlich mit dir ganz gerne anschneiden wollte mal. Für die, die interessiert sind, es gibt einen Evil Jinx, glaube ich, Masterkurs, den kann man buchen, nicht? Wo das wunderschön erklärt ist, die ganze Thematik. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, diese 399 Euro zu investieren. Interessant sind diese Angriffswege aber allemal, weil man einfach nicht mehr mit gefälschten Webseiten arbeitet, sondern tatsächlich mit einer astreinen Man-in-the-Middle-Attacke. Ja, klassisch wie aus dem Lehrbuch. Ja. Marco, ich gucke auf die Uhr. Wir haben mittlerweile 4.30 Uhr morgens.
Ich glaube, wir sollten mal was anderes machen.
Wir machen Halbzeit. Ich hole mir jetzt erstmal noch einen Kaffee.
Das ist eine gute Idee.
Dann gehe ich, glaube ich, mal ins Bett.
Nach dem Kaffee.
Alles klar. Wir wollten heute mal eine kleinere Episode machen, uns dafür mal wieder melden. Genau, ich mache jetzt hier aus und gut, ich glaube, eine halbe Stunde arbeite ich noch und dann bin ich aber auch wirklich raus. Das war, glaube ich, schon Folge 15, ne?
Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ehrlich. Ja. Sehr schön.
Meine, toll. Folge 15. Mit neuer Musik im Hintergrund und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon, den nächsten Lama bald mal, glaube ich, wieder ein paar Gäste ein. Das war wirklich cool letzte Woche mit dem Moritz.
Ja.
Und ich sage Dankeschön für die Follower, für die Daumen hoch, die wir bekommen. Es macht richtig Spaß mit euch. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Haltet die Ohren steif.
Und schreibt uns, wenn ihr was hören wollt von uns, wenn ihr was wissen wollt von uns. Wir beantworten gerne Fragen.
Genau. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Kommt gut
Danke.
In die Nacht, in den Morgen und in den Tag. Macht's gut da draußen. Tschüss.
Tschüss.